Das Wort Gottes für diesen Sonntag, für diese Predigt, die finden Sie in der Johannes-Offenbarung im Kapitel 2 und dort in den Versen 1 bis 7 in dem Bibeltext, der überschrieben ist mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ich lese Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiden hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wir wollen miteinander beten und danach auch noch ein Lied gemeinsam singen. Und zu beidem bitte ich Sie, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Herr Jesus Christus, es ist uns ein ganz großes Bedürfnis, dir an diesem Morgen zu danken und dir die Ehre zu geben. Wir danken dir, dass du uns an diesem Ort zusammengerufen hast. Menschen, die dich lieb haben, die dich kennen, denen du ins Leben getreten bist, die an dich glauben dürfen. Und wir danken dir, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen zu dir nicht nur allein zu leben haben, sondern dass wir in diesem Geschenk der Gemeinschaft mit anderen fest eingebunden sind. Wir gehören zu deiner Gemeinde, zu deinem Körper, deinem Leib, deinem Haus. Danke. Danke für diesen Morgen. Danke für diesen Ort. Danke auch für die, die mit uns jetzt über die unterschiedlichen Möglichkeiten verbunden sind. Gemeinsam stehen wir vor dir und beten dich an. Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Gott, unseren Heiland, unseren Meister, unseren König, gelobt seist du. Und dann kommen wir mit Bitte zu dir. Mit Bitte an diesem Morgen, dass du uns durch Lied, durch Gebet, durch Gemeinschaft, durch Wort auch begegnest. Dass du unseren inneren Menschen, den Menschen des Glaubens aufbaust, stärkst, neu ausrichtest, auch korrigierst, uns wieder auf den Weg stellst, der dir gefällt und der gut ist. Bitte sprich uns an, die wir so durch unser Leben versuchen durchzukommen, uns durchzukämpfen. Komm hinein mit deinem Erbarmen, deiner Klarheit, deiner Liebe, deiner Weisheit, deiner Korrektur und Macht. Und du weißt, es ist uns ein echtes Anliegen, dass das nicht nur für uns erwachsene Menschen gilt, sondern dass es auch für die Heranwachsenden in unserer Gemeinde gilt. Und so bitten wir dich gerade an diesem Morgen, wo so viele Kinder mit uns im Haus sind, dass du ihnen wohl tust und dass du in ihr Leben hineintrittst mit einer wunderschönen Liebe und ihr Herr und ihr Gott und ihr Meister wirst. Segne die, die sich auch an diesem Vormittag um sie ganz besonders kümmern und ihnen deine Liebe weitergeben. Herr, du kennst die Umstände, in denen wir sind. Du kennst die Welten, in denen wir zu leben haben. Du kennst unser Land. Wir stehen fürbittend vor dir und bitten dich um Erbarmen. Wir bitten dich ganz besonders, dass deinem Evangelium nochmal Raum gegeben wird, dass Menschen dich finden, dass das Wichtigste, Wesentlichste in ihrem Leben passiert, eine Begegnung mit dir. Wir bitten dich für die, die die Verantwortung tragen und die Verantwortung haben, in welchem Bereich auch immer, wir befehlen sie dir an. Hab Erbarmen und segne insbesondere die, die ihre Verantwortung vor dir wahrnehmen. Wir nennen vor dir dein geliebtes Volk Israel, bitten dich, dass du ihnen wohltust. Und wir bitten dich besonders für die, die in diesem Volk dich, Herr Jesus Christus, erkannt haben, als ihren Messias. Und dann segne deine Gemeinde auf diesem Erdenrund. Segne deine Gemeinde. So unterschiedlich ist sie in diesem Tag zusammen. Tu wohl, bewahre, schütze und fülle ihr Herz, ihren Geist mit dir und deiner Weisheit, deiner Macht und Liebe. Es ist uns ein Geschenk, vor dir stehen zu können, Herr Jesus. Und wir beten dich an und loben dich und ehren dich, unseren Gott. Gut, dass wir dich kennen und gut, dass du uns kennst. Amen.
So, ich muss heute Morgen ganz vorsichtig anfangen. Sie merken schon, meine Stimme ist schon am Anfang, am Ende. Da bin ich aber nicht der Einzige, sondern da höre ich viele mit mir husten. Das ist auch ein besonderer Chor heute Morgen. Aber wenn Sie das aushalten mit mir, dann halte ich das auch aus und dann kriegen wir das irgendwie zusammen hin. Das würde mich sehr freuen. Ja, Offenbarung 2. Das erste dieser Sendschreiben haben wir vor uns, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das ist der erste Satz und schon dieser erste Satz braucht einiges an Erklärung. Denn wir haben schon darüber nachgedacht, was ist das eigentlich, wenn wir von diesem Engel reden? Ist das ein Engel in der unsichtbaren Welt Gottes? Ist das ein Ältester der Gemeinde von Ephesus? Ist das irgendeine Gestalt, die ein wenig umschrieben wird? Und wir kriegen keine eindeutige Erklärung auf Anhieb, aber wollen trotzdem sehen, was sich hinter diesem Wort der Engel eigentlich verbirgt. Denn wir haben ja sehr viele, sehr merkwürdige Assoziationen, wenn wir das Wort Engel hören. Also vielleicht nicht so sehr wir, aber wenn wir irgendwo unterwegs sind und anfangen, über Engel zu sprechen, dann werden wir in sehr verwunderte Augen schauen. Unsere Vorstellungen von Engeln sind durch die Kultur- und Kunstgeschichte und durch die Traditionen, durch volkstümliche Erklärungen regelrecht verhunzt. Das muss man wissen. Das ist unser Problem. Wir können nicht einfach von Engeln reden, ohne zu wissen, dass diese verschiedenen Bilder da im Hintergrund sind, dass da ganz viele sonderbare Gestalten daraus entstanden sind, alberne Bilder von Engeln, kitschige Weihnachtsdeko, die haben wir sogar vielleicht selber im Haus. Da können Sie mal selber sehen, was Sie da alles an Sammlungen haben. Versicherungswerbung mit den Schutzengeln. Also lauter Dinge, die irgendwie mit diesem Begriff in Verbindung gebracht werden, so dass man kaum noch ernsthaft von den Engeln Gottes sprechen kann, ohne solche kitschigen Assoziationen auszulösen. Ohne als Exot zu gelten, als naiver Träumer dazustehen. Auch in der Theologie kommt das Thema Engel kaum noch vor. Ein wenig verschämt spricht man es vielleicht nochmal aus, weil da ja Engel drin vorkommen in der Bibel. Und sie kommen ja tatsächlich in der Bibel vielfach vor und vor allem in der Offenbarung immer wieder. Ständig tauchen da Engel auf und wir müssen das klären. Was sind das für Gestalten? Soweit wir das klären können, soweit wir dem nachgehen können, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dem Engel der Gemeinde von Smyrna, von Pergamon und so weiter. Und nachher kommen sie noch ungefähr 60 Mal nur in der Offenbarung vor. Und sie kommen nicht in einer symbolischen Weise vor, nicht in einer umschreibenden Weise, sondern in einer ganz klaren, auch direkt so gemeinten Weise. Die Engel der Gemeinde von Ephesus, Gemeinde von Smyrna. Die erste Frage, die mir kam, war, hat eigentlich jede Gemeinde solch einen personifizierten Engel? Das wäre mal interessant zu sehen. Hat auch die Lahö-Gemeinde einen Engel, vielleicht ja auch 100 oder mehr? Gibt es da so etwas oder sind wir da schon auf der etwas kitschigen Ebene gelandet, wo wir nur spekulieren, was da alles sein könnte? Kriegt jede Gemeinde ihren Engel und ab wann gilt eigentlich eine Gemeinde als Gemeinde? Also gilt das schon, wenn 2 oder 3 versammelt sind und zack, da ist der Engel schon da? Oder braucht man da einen Status? Wie können wir uns das vorstellen? Das mag sein, dass Sie das gar nicht interessiert, aber mich interessiert so etwas. Ich will das gerne einigermaßen wissen, wie man sich das erklären kann. Die nächste Frage wäre, haben wir auch einen Engel? Also Sie und ich. Gibt es da auch eine Gestalt irgendwo? Und muss man sich das so vorstellen, dass alles, was hier ist, sozusagen spiegelbildlich in der unsichtbaren Welt nochmal vorhanden ist und dass da wir nur das machen können, was irgendein Engel da oben uns vormacht oder von uns will? Haben wir auch einen Engel, jeder für sich? Wenn wir Psalm 91 lesen, wo es ja heißt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da ist sogar eine Mehrzahl von Engeln für eine einzige Gestalt, für eine Person. Wunderschön beschrieben in der Versuchungsgeschichte von Jesus in Matthäus 4, wo es am Ende heißt, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Also zumindest für ihn gilt das in voller Breite. Oder wenn wir noch ein Stück zurückgehen wollten in die Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Hirscharen, die lobten Gott und sprachen. Das hat ja auch so einen folkloristischen Klang bei uns bekommen. Ist es aber nicht. Sondern da geht tatsächlich der Himmel für einen Moment oder für einige Momente auf und da sind die himmlischen Heerscharen bei ihm und bei dem Engeln und sie loben Gott und die, die dabei gewesen sind, haben das offensichtlich genauso erlebt. Und warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil die Bibel insgesamt weit mehr als 300 Mal in einer sehr seriösen und wichtigen Form von Engeln spricht und in der Offenbarung, hatte ich schon gesagt, etwa 60 Mal, da ist mal von einem Engel die Rede, mal von zwei, von vier, von sieben, von vielen, von starken. Also in ganz unterschiedlicher Weise sind die Engel hier genannt und spielen offensichtlich eine ganz entscheidend wesentliche Rolle. Und wenn wir das verstehen wollen, dann sollten wir klären, was das denn ist. Wir haben das in den letzten Wochen schon einige Male unterschiedlich thematisiert oder zumindest gestreift. Die Welt Gottes, die ja wirklich eine ganz andere Welt ist als die Welt, in der wir leben. Das ist schon einmal eine wichtige Voraussetzung, um das zu verstehen. Wir leben in dieser sichtbaren Welt und da treffen zwei Welten aufeinander. Diese Welt, in der wir leben, die wir sehen können, die wir anfassen können, die physische Natur ist, und die andere Welt, die ja auch da ist, die unsichtbare Welt Gottes, die Welt Gottes, die nicht nichts ist. Ich muss es immer wieder sagen, die nicht nichts ist, weil man es ja nicht sehen kann. Die nicht aus Luft besteht, denn auch Luft ist physisch. Luft ist das, was zu dieser Welt gehört. Ich bin auch nur eine physische Gestalt in meiner Person. Da ist nicht viel mehr als Physis. Also eine Gestalt, die man sehen kann, und alles, was in dieser Welt ist, ist physischer Natur. Die ewige Welt Gottes ist komplett anders, das müssen wir wissen, komplett anders. Die Welt Gottes ist eine rein geistige Welt, da gibt es keine Gegenstände, keine physischen Gestalten, keine Personen mit Leib, Seele und Geist, wie wir sie kennen, sondern alles ist geistig ohne Gestalt. Da kam vor kurzem jemand auf mich zu und meinte, aber Jesus hatte doch eine Gestalt. Da heißt es doch, dass er eine Gestalt hatte, die er abgelegt hat, die er hinter sich gelassen hat und Mensch geworden ist wie wir. Aber da war doch eine Gestalt. Ja, und richtig, er war göttlicher Gestalt. Schon da sehen wir, er hatte eine andere Gestalt als die, die er dann angenommen hat. Ganz anders als wir, eine rein geistige Gestalt. Und auch wenn er keine Gestalt hatte wie wir, hat doch diese Welt Gottes trotzdem eine Wirklichkeit. Und das müssen wir verstehen, dass da eine Wirklichkeit ist in der unsichtbaren Welt. Das heißt, dass da unglaublich viel Bewegung ist, eine unglaubliche Energie, eine Dynamik, eine Kraft, eine Macht. Ich könnte auch sagen, Prozesse, die da ablaufen, die wir nicht sehen. Aber in der Bibel finden wir solche Prozesse, das klingt jetzt ein wenig technisch, solche Prozesse beschrieben. Da gibt es sogar Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Daniel, da können Sie es sehen. Da ist richtig was los. Und da ist mehr los, würde ich einmal ganz unvorsichtig sagen, als in dieser sichtbaren Welt. Und auch wenn er keine sichtbare Gestalt hat, hat er doch ein ganz eindeutiges Wesen. Er ist da. Er ist gegenwärtig. Er ist nicht an einem bestimmten Ort. Er wohnt, das sagt die Bibel immer wieder, nicht in einem Tempel, der mit Händen gemacht ist, sondern er wohnt an einem Ort, der reines Licht ist, den wir nicht sehen können, zu dem wir nicht hingelangen können. Er ist zugleich überall und in allem und über allem und hinter allem und vor allem. Und er ist zugleich an nichts gebunden, was in dieser Welt ist. Er kann sich an alles binden, aber er ist an nichts gebunden. Also wir müssten ihn auch nicht irgendwo suchen und sagen, da müsste er vielleicht sein. Manche suchen ihn ja im Wald, in der Natur, in den Bergen oder am See oder irgendwo. Er ist nirgends in dieser Schöpfung gebunden. Aber er durchdringt alles und erfüllt alles. Auch ohne Welt wäre er da. Also auch wenn es diese geschaffene Welt nicht gäbe, wäre er immer noch da. Und diese ewige Welt Gottes ist eine heilige Welt. Weil er heilig ist, ist seine Welt ebenfalls heilig. Die Welt Gottes ist eine herrliche Welt, weil sie voller Macht, voller Herrlichkeit, voller Schönheit ist, voller Wahrheit ist. Und diese ganze Welt, vom Kleinsten bis zum Größten, ist von ihm gemacht. Und wir können davon ausgehen, dass der Schöpfer immer größer ist als seine Schöpfung. Also, dass wir nicht den Fehler machen zu meinen, diese Schöpfung wäre das Eigentliche und dahinter wäre etwas Kleines. Sondern umgekehrt. Auch Luther sagt das. Diese Welt ist eine kleine Welt mit ihren Milliarden von Sonnensystemen. Ist eine kleine Welt. Seine Welt ist die große Welt. Auch wenn es nicht räumlich zu verstehen ist. Aber sie ist eine große Welt, eine weite Welt, viel größer, als wir es jemals denken könnten. Und die ganze Energiefülle, also auch das, was wir soweit wir es sehen können in dieser Welt, die ganze Energie ist ja gerade ein Thema. Ja, es ist so viel Energie da, aber wir kommen da nicht ran. Es ist viel, viel mehr da, als wir überhaupt nur fassen können, aber wir kommen da nicht ran. Und trotzdem, es ist alles von ihm geschaffen. Alles aus seiner Hand, Energie ohne Ende, auch Macht und Kraft ohne Ende, ohne Grenze, ohne Einschränkung. Und dann ahnen wir ein wenig, was es für eine Welt ist, die dahinter stehen. Es würde auch kein Physiker behaupten, es gäbe keine Energie. Selbstverständlich gibt es Energie. Und es gibt noch viel mehr Energie als das, was wir sehen oder verstehen könnten. Fast alles dreht sich im Augenblick um Energie und alles hat seinen Ursprung in diesem ewigen Gott und in seiner Welt. Und alles ist bei ihm sehr, sehr klar geordnet. Ja, nicht, dass ich denke, das ist alles ein Nebel, eine riesige Wolke und da ist alles durcheinander und da gibt es keine Strukturen und keine Klarheit und keine Gedanken oder keine festen Dinge. Da sagt uns die Bibel etwas ganz anderes, nämlich, dass da alles sehr klar geordnet und strukturiert ist. Für mich eine der wichtigsten Fragen war und ist tatsächlich die, wo ist der Übergang von der unsichtbaren Welt Gottes in meine kleine Welt hinein? Es muss ja irgendwo eine Verbindung geben. Ja klar gibt es eine Verbindung, aber wo ist diese Verbindung zu sehen? Wie funktioniert das? Wo macht er das? An welcher Stelle und auf welche Weise wirkt er hinein in diese Welt? Denn er wirkt ja hinein. Das glauben wir ja, vermute ich, alle. Dass er sehr, sehr klar und deutlich hineinwirkt in diese Welt. Aber wie macht er das? Und die Bibel hat viele Berichte von seinem Wirken in dieser Welt. Wie entsteht in der geistigen Welt Gottes eine Bewegung? Und wie wird aus dieser Bewegung etwas zu einer Kraft, zu einer Wirkung, ich sage es wieder mal physikalisch, zu einem Prozess, zu einer Bewegung? Was geschieht in dieser rein geistigen Welt Gottes, dass hier in meiner kleinen Welt plötzlich sonderbare und wunderbare Dinge passieren? Und die Bibel beschreibt uns, wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wenn er ein Wort sagt, dann steht's da. Wir haben diese tolle Beschreibung in Psalm 33, da heißt es, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Also er muss nicht mal laut werden dabei, so wie ich, sondern durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Und hier haben Sie das, was unveränderlich ist, was stabil bleibt. Sein Ratschluss, seine Gedanken, seines Herzens Gedanken, die für und für bleiben und unveränderlich sind. Das heißt, der Ratschluss oder die Ratschlüsse des Herrn sind nicht beliebig, sie ändern sich nicht ständig, heute so und morgen wieder anders, sondern sie bleiben ewiglich und unveränderbar. Das haben auch andere längst verstanden, also nicht nur wir, die wir die Bibel lesen, da gibt es andere, die sprechen von Schwingungen und von Energetik und von Karma und solchen sonderbaren Dingen und die stochen da im Nebel herum und versuchen das auch irgendwie zu erklären, aber jetzt offenbart er sich. Jetzt kommt er tatsächlich hinein, jetzt schafft er die Brücke über diesen Spalt hinweg, den wir nicht überbrücken können, und kommt hinein in diese Welt und offenbart sich in seinem Wort und offenbart sich noch viel deutlicher in seinem Sohn Jesus Christus. Jetzt kriegt er einen Namen, jetzt gibt es eine Klarheit, jetzt ist er da. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Und die ganze Fülle seines Wortes ist mit ihm da, ist mit ihm offenbar. Da tritt er hinein in unsere Welt, da ist ein Übergang und der ewige Gott, der Geist, hat einen Gedanken, eine Idee, einen Ratschluss, wie es die Bibel nennt, und dann spricht er diesen Gedanken aus. Gibt es ja schöne Umschreibungen, als die Zeit erfüllt war, das ist immer der Punkt, für uns, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, sprach er sein Wort und plötzlich geschieht etwas in dieser Welt und dann steht's da. Das ist faszinierend zu sehen, auch wenn wir es nicht ganz verstehen können, aber einer hat es verstanden, in den Evangelien sehen wir es, Matthäus 8, ich finde diese Geschichte genial, wie das beschrieben wird, nämlich der römische Hauptmann, der mit seinem kranken Knecht zu tun hat und dann zu Jesus kommt und Jesus sagt dann zu ihm, ich gehe mit dir in dein Haus und der Hauptmann sagt, das ist nicht nötig, sprich nur ein Wort. Ich finde, das ist gigantisch. Sprich nur ein Wort und der Knecht liegt irgendwas 100, 200 Kilometer entfernt in seiner Bude und er spricht ein Wort und sogleich wird der Knecht gesund, weil er es ausgesprochen hat, weil er sein Schöpfungswort spricht. Und daran sehen wir, es kommt immer darauf an, dass er sein Wort spricht, auch in meinem Leben, dass er sein Wort sprechen muss. Das Wort, das ich selber nicht sagen kann, weil ich es gar nicht habe. Und dieser Knecht und auch der römische Hauptmann sagt dann nicht, ja, ich spüre da irgendwas, dass da was anders wird oder ich fühle mich schon viel besser als gerade eben noch. Sondern es heißt, und sofort, sogleich wurde der Knecht gesund. Da wurden Fakten geschaffen. Das war kein Gespür, kein Gefühl, nicht eine Hoffnung, eine Meinung, sondern der Knecht war gesund zu derselben Stunde. Und in diesem Übergang zwischen der geistigen, ewigen Welt Gottes und dieser geschaffenen Welt aus lauter Gegenständen und Dingen, die da sind, in diesem Übergang passiert nun etwas. Da geschieht etwas. Und dann steht's da. Das ist ein Vorgang, ein Prozess. Und in diesem Übergang steht immer eine Macht. Da steht der Engel Gottes. Da steht die ganze Kraft. Wenn er etwas ausspricht, wenn er aus seinem Ratschluss einen Vorgang, eine Bewegung, ein Faktum macht, da haben wir es mit einem Engel Gottes zu tun, mit einem Wort des ewigen Gottes und da haben wir die Engel des Herrn, die ohne Gestalt sind, aber eine unglaubliche Machtfülle haben, die hineinwirkt in diese Welt und auch in unser Leben. Es kann einer sein, es können vier oder sieben, hatte ich schon gesagt, oder 10.000 sein oder Myriaden mal Myriaden. Wenn Gott spricht, dann setzt sich dieses Heer von himmlischen Heerscharen in Bewegung. Ob es einer ist oder ganz viele, aber ein Wort von ihm reicht, und da haben wir auch den Engel der Gemeinde von Ephesus. Und der wird jetzt in Bewegung gesetzt. Und die Frage ist für uns natürlich, so wie für die Gemeinde in Ephesus damals auch, gibt es in unserem, in meinem, in ihrem Leben solch einen Übergang? Gibt es in ihrem Leben diesen Ort, diese Zeit, diese Stunde, diesen Beginn, wo es zu diesem Übergang gekommen ist von der ewigen Welt Gottes in ihr kleines Leben hinein? Gibt es diesen Übergang, diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott, und hat diese verbindliche und strukturierte Beziehung zu diesem, die ist ja nicht chaotisch, die ist nicht irgendwie, die ist nicht lose, die ist heute nicht mal so und morgen wieder anders, sondern das ist eine feste Beziehung zwischen mir und meinem Gott. Gibt es diese Verbindung zwischen Ihnen und diesem ewigen Gott? Und ist sie für Sie erlebbar? Ist sie da? Zwischen Ihrer kleinen Welt und dieser unsichtbaren Welt Gottes, dass er zu Ihnen spricht und Sie zu ihm. Und dann ist diese Verbindung da. Wenn wir sie in ihm haben, in Jesus und durch seinen Geist, haben wir diese Verbindung. Und wenn Sie an die Gemeinde von Ephesus denken und an den Brief von Paulus an die Epheser, da heißt es ja kapitelweise in ihm und aus ihm und durch ihn. Alles, was wir haben, haben wir in ihm, und ohne ihn haben wir alles nicht. Wenn wir an ihn glauben, dann ist diese Verbindung, diese Beziehung da. Und dann darf ich sagen, da steht auch für mich ein persönlicher Engel. Da ist ein Übergang, da ist etwas aus seinem Wort, was in mein Leben hinein trifft, mich anspricht. Seine Kraft, seine Macht, seine Dynamik, seine Bewegung. Sehr klar und sehr, sehr persönlich, so wie es für mich nötig ist. Sie ist eindeutig und unauflösbar. Sie ist verlässlich und auf mich ganz persönlich abgestimmt. Und jeder von uns hat eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Weise, wie wir angesprochen werden durch ihn und durch sein Wort. Und er sieht mich und er kennt mich und er hört. Wir haben das ja alles gesungen vorhin. Ja, alles ist da. Es gibt eine Verbindung, einen Übergang, eine Beziehung und eine sehr klare Art von Kommunikation, so können wir es nennen, zwischen mir und meinem Gott. Die ist manchmal ein wenig einseitig, nämlich dass ich immer wieder auf dem Schlauch stehe und vieles von dem nicht verstehe, was er mir sagen will. Das mag so sein, das habe ich vielfach erlebt, auch in meinem eigenen Leben, aber dass ich weiß, dass er meine Sprache kennt. Dass er weiß, wie er mich erreichen kann, wie er mich kriegen kann, wie er mich ansprechen muss. Dass er weiß, wie es in meinem Leben aussieht, und dass er den richtigen Ton und die richtige Sprache trifft, die ich brauche. Vielleicht sehr vorsichtig, vielleicht sehr feinfühlig oder in meinem Fall eher Holzhammer und eins drauf. Also nicht immer, keine Sorge, nicht immer. Aber die Holzhammermethode in seinem Reden zu mir, die kenne ich nur zu gut. Und das war nicht überflüssig. Und die andere Weise kenne ich, da bin ich sehr froh, inzwischen auch. Dass manchmal dieses Säuseln, Sie kennen das von Elia, wo erst diese gewaltigen Eindrücke sind, wo wir sofort sagen würden, da ist Gott zu erkennen. Und dann kommt dieses feine Säuseln, das man fast nicht wahrnimmt, und Elia weiß, und da ist er jetzt gegenwärtig und meint mich und sieht mich und kennt mich. So macht er es auf unterschiedliche Weise. Manches verstehe ich nicht, manchmal stehe ich selbst im Nebel, aber er weiß mich zu erreichen. Er kennt die richtige Sprache, und das ist diese faszinierende Welt, die da um uns ist. Er weiß, welche Form ich brauche. Er hat mir seinen Geist gegeben, der mich in alle Wahrheit leitet, auch in alle Wahrheit über mich, auch in manche Wahrheiten, die ich über mich gar nicht wissen wollte. Das gehört ja auch dazu, und in alle Wahrheit über ihn. Manche würden vielleicht sagen, sollen wir das? Dürfen wir das? Können wir das? Sollen wir diese unsichtbare Welt überhaupt betreten oder darüber nachdenken? Maßen wir uns da nicht etwas an? Man kann das überlegen, man kann darüber nachdenken. Und dann werden wir sehen, wenn Paulus in 2. Korinther 3 sagt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Darum werden wir nicht müde. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also ganz offensichtlich meint Paulus, wir sollen da nicht eine falsche Scheu haben, ihm zu begegnen in seiner Herrlichkeit, hinzuschauen in das, was er uns offenbaren will und offenbart hat. Nicht zu bescheiden zu sein. Ja, Bescheidenheit ist gut. Aber nicht da, wo er uns einlädt und sagt, schaut doch hin, hört mir doch zu. Seht, was ich euch in meinem Wort zeigen will, offenbaren will. Hebräer 12, ganz ähnlich von Vers 22 an. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und der Hebräerbrief sagt nicht irgendwann einmal, dürft ihr das sehen oder darüber nachdenken, sondern ihr seid gekommen. Da ist diese Einheit schon da. Dass es daneben auch noch eine ganz andere Welt, eine andere Sicht gibt, das wissen wir auch wieder aus dem Epheserbrief, Epheser 6. Nämlich diese finstere Welt, die will ich heute Morgen nicht ausgiebig behandeln, sondern nur erwähnt haben. Mächtige und gewaltige böse Geister unter dem Himmel, die sind auch noch da. Da ist, man könnte sagen, so etwas wie eine Analogie. Die unsichtbaren Welten, die da um uns sind. Aber dass wir eine Verbindung haben, die sehr eindeutig ist. Ich sage das in der Seelsorge, in Gesprächen immer wieder, gerade da, wo Menschen Angst haben vor irgendwelchen Begegnungen mit sonderbaren Vorgängen in ihrem Leben, dass ich immer sagen darf, wenn du Jesus gehörst, wenn du unterm Kreuz stehst und solange du unterm Kreuz stehst, können diese Mächte toben um dich, wie sie wollen. Da gibt es kein Gemisch. Da kommen die Strukturen nicht durcheinander. Sondern unterm Kreuz bin ich unterm Kreuz. Unterm Kreuz bin ich bei ihm. Und da mag ein Sturm sein um mich herum. Aber ich bin bei ihm. Niemand sonst hat etwas da zu suchen. Und das ist wichtig, diese Strukturen zu sehen, dass es sie gibt, dass es eine Klarheit gibt. Und dann hören wir seine Stimme. Der Engel Gottes handelt. Er macht etwas, er führt etwas aus, was der Ewige ihm aufträgt. Und das tut er in meinem Leben und in ihrem Leben. Wir haben eine schöne Beschreibung, noch einmal in Hebräer 1, Vers 14. Die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Sehen Sie die? Wie die Engel um sie herum sind, irgendwo ihre Dienste tun? Nein, sehen Sie nicht. Vielleicht gibt es Ausnahmen. Es soll solche Ausnahmen geben, wo tatsächlich Menschen, gläubige Menschen auch ihrem Engel begegnet sind. Darüber will ich mich nicht auslassen. Aber dass wir sie nicht sehen und doch glauben, das ist Wort Gottes, das ist Verheißung Gottes, dienstbare Geister zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Hebräer 1, Vers 14. Und jetzt höre ich seine Stimme, wir hören seine Stimme. Man kann natürlich sagen, Stimmen hören ja verschiedene Leute auch. Da gibt es viele, die sagen, ich höre da so Stimmen. Auch in der Gemeinde Jesu gibt es manche, die erstaunlich viele Stimmen hören. Also auch Stimmen, wo man manchmal fragt, was sind das für Stimmen und woher kommen die eigentlich und was sagen die eigentlich? Das kann ja jeder behaupten, dass man Gottes Stimme hört und dass er da ständig irgendetwas sagt. Woran erkenne ich denn, dass er tatsächlich, dass er es ist und nicht meine eigene Fantasie, meine Wünsche und all das, was ich so an Vorstellungen habe, was er mir alles sagen könnte. Das kennen wir ja, das kenne ich auch, nämlich wenn wir sagen, ich bin so genial und so toll und was ich da alles mache und was ich alles getan habe, das ist so, so vollkommen und so unerreichbar, dann ahnen wir schon, dass da vielleicht manches aus mir kommt, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine eigenen Ansprüche an mich. Am ehesten erkennen wir das, wo er uns etwas sagt, was wir überhaupt nicht hören wollen. Das ist eine gute Probe. Also wenn Ihnen Gott immer nur das sagt, was Sie sowieso hören wollten, dann haben Sie vielleicht nicht genau hingehört. Wenn er zu Ihnen spricht und Sie merken, das will ich überhaupt nicht hören, dann sind Sie vielleicht in der richtigen Spur. Und dann hören Sie genau hin. Die Gemeinden, die hier diese Briefe bekommen, auch Ephesus, spätestens an dieser Stelle werden sie wach. Also, dass sie viel Mühe haben, dass sie viel Widerstand geleistet haben, dass sie auch gekämpft haben, dass sie vieles gut gemacht haben. Da könnten sie sagen, ja, so sind wir halt. Haben wir toll gemacht. Könnten wir auch als Lahö-Gemeinde sagen, wir machen so vieles so gut. Gar keine Frage. Was uns aber beunruhigen würde, ist, wenn er plötzlich etwas sagt, was uns gar nicht gefällt. Und daran würden wir vielleicht zum ersten Mal deutlich sehen, dass er wirklich hineinspricht in unser Leben, in das, was wir da so treiben und tun, wenn er B sagt, wenn ich A sage. Ich will das eine und sage, nein, es geht einen anderen Weg lang. Habe ich unzählige Male erlebt. Na, unzählige Male ist übertrieben. Habe ich oft genug erlebt. Ich will das eine und er will was anderes. Und er setzt sich durch, garantiert. Er setzt sich durch. Wir haben das bei Jakobus in seinem Brief, wenn wir sagen, nächstes Jahr will ich hier oder dorthin ziehen und Händel treiben und meine Geschäfte tun, dann werden wir gewarnt, sehr, sehr vorsichtig zu sein, wenn Gott sagen könnte, ich habe etwas ganz anderes mit dir vor. Und er hat oft etwas ganz anderes mit uns vor. Ich hoffe, dass Sie das erlebt haben, dass er etwas ganz anderes mit Ihnen vorhat und dass er tatsächlich auch das in Ihrem Leben sagen darf. Dass sie ihm das gestatten, wenn er sagt, nicht dein Plan A, sondern mein Plan B. Und wenn sie dann eingestimmt haben auf Plan B, dass er vielleicht auch nochmal sagen kann, ja, Plan B war gut, aber war nur vorläufig. Jetzt kommt Plan C und Plan D und wieder etwas anderes. Nicht, dass er ständig hin und her wanken würde, aber dass er uns hindurchführt durch dieses chaotische Leben und sehr genau weiß, wie das gehen soll. Petrus hat das mehrfach erlebt. Eine Stelle ist sehr deutlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Und spätestens da weiß Petrus, jetzt hat er mich an der Hand oder an diesem Gürtel, an diesem Gurt und führt mich meinen Weg, den ich freiwillig vielleicht niemals gehen würde. Auch das ist wichtig zu verstehen, wenn wir sagen, ich darf machen und will auch machen, was ich will, weil ich ja frei bin. Ja, das versteht man heute unter Freiheit. Das ist keine Freiheit, das ist determiniert. Ich kann immer nur machen, was ich will. Ich lege mich selbst fest, ich binde mich selbst. Frei bin ich, wenn ich etwas tun kann, was ich eigentlich nicht will. Das ist Freiheit. Wenn Gott sagt, du gehst dahin und gehst diesen Weg und ich sage, eigentlich will ich das überhaupt nicht. Ich kann es vielleicht auch gar nicht, aber auf dein Wort hin will ich gehen. Da gibt es so viele Beispiele. Mose, der sagt, ich kann das nicht. Jesaja, der gesagt hat, weh mir, ich vergehe vor diesem Bild. Andere Propheten, die gesagt haben, ich bin ja nur ein einfacher Bauer, ein Hirte, ein Schafzüchter oder sonst irgendetwas. Und Gott bringt sie in Bewegung und sie gehen ihren Weg, obwohl sie eigentlich nicht wollen. Und doch sagen, auf dein Wort hin will ich gehen. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Diese großen Gestalten, Mose und Jesaja und Jeremia und andere, die nicht wollten und doch ihren Weg gegangen sind. Umgekehrt geht es natürlich auch. Nicht nur, dass wir uns für genial halten und er dann kommt und sagt, sieh dich doch mal an, wer du wirklich bist. So toll ist es gar nicht, was da in deinem Leben ist. Da ist viel Schuld, viel Versagen, viel Elend. Und umgekehrt kennen die meisten das von uns auch, nämlich dass wir sagen, ich bin solch ein elender Mensch, so armselig und schwach. So wie es auch nachher die Gemeinden hören. Arm, blind und jämmerlich heißt es da an die Gemeinde in Sardis. Sie fühlten sich aber toll. Sie fühlen sich genial und er muss ihnen sagen, was sie wirklich sind. Und umgekehrt gibt es das auch. Nämlich, wo wir selber den Eindruck haben, da ist alles zerbrochen in meinem Leben. Da ist nichts mehr ganz. Da ist kein Stein auf dem anderen. Ich bin auch so leer, so am Ende, so fertig mit allem, schuldig und ich tauge nichts und ich kann nichts richtig hinkriegen, nichts anfangen, nichts zu Ende bringen. Und da genau das andere geschieht, nämlich dass er kommt und sagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich wunderbar gemacht und das gilt ja durch alle Zeiten hindurch. Obwohl wir Sünder sind, gilt der Satz immer noch, wir sind auch als Sünder immer noch wunderbar gemacht. Da ist immer noch ein Restbestand von dem, was er in uns sieht, wie er uns gemacht hat. Bei all dem Schrott, was es in unserem Leben gibt. Und er richtet uns wieder auf. Und beides können wir nicht selber tun, sondern da heißt es dann, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen aus dem Staub. Die Gewaltigen stoßen sich nicht selber vom Thron. Kenne ich keinen, wüsste ich nicht. Durch Blödheit vielleicht, aber nicht bewusst. Und keiner, der im Staub liegt, richtet sich selber auf. Das heißt, wir brauchen immer einen, der das tut. Und genau das tut er. Die Gewaltigen vom Thron stoßen und die Niedrigen aus dem Staub erheben. Und genau das sehen wir auch in den Sendschreiben der Offenbarung. Sehr deutlich. Das können sie nicht selber tun, sondern er kommt und er sagt das, was diesen Gemeinden zu sagen ist, das, was nötig ist. Manchmal sogar beides. Er hebt sie aus dem Staub und zugleich sagt er ihnen, wo sie von ihrem Thron auch gleich wieder runter müssen. Ich habe beides erlebt. Was war ich arrogant, bevor ich zum Glauben kam? Was habe ich mit einer Arroganz auf meine Gemeinde gesehen. Ich war ja schon in der Gemeinde. Wie harmlos, wie unbedeutend, wie nichtssagend mir das alles vorkam. Ich habe das auch mal gesagt. War gar nicht zurückhaltend mit meiner Meinung. Und dann hat er mich vom Thron geholt, von meinem Sockel. Und zwar massiv. Und als ich dachte, ach, das habe ich jetzt verstanden, jetzt wird alles irgendwie schön und gemütlich und bequem, da ging es in die andere Richtung, richtig in die Tiefe, richtig in die Tiefe. Und er hat mich wieder vorgeholt aus der Tiefe. Und ich kenne beides, vom Sockel gestoßen zu werden und aus der Tiefe wieder hochgeholt zu werden. Er stößt die Gewaltigen oder die Arroganten und die Eingebildeten von ihrem Thron, von ihrem Sockel und richtet die Elenden wieder auf. Das machen wir nicht selber. Auch die Gemeinden hier tun das nicht selber, sondern sie brauchen ihn. Sie brauchen diesen Engel, der das in seinem Namen tut. Und dann gelingt es. Und diesen Sendschreiben sind deswegen auch nicht nur freundliche Worte, sondern da ist ganz vieles auch sehr positiv. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal, deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und so weiter. Und dann neben diesem traumhaften Bild einer Gemeinde, die wir hier vor Augen haben, kommt nun dieser wichtige Satz. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Da könnte man sagen, naja, das passiert schon mal, dass die erste Liebe nicht mehr so ganz im Vordergrund steht, dass da anderes sich dazwischen schiebt und wichtiger wird. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Dass das der Engel schreiben muss, dem Engel geschrieben wird, scheint wichtig zu sein, nämlich dass es für alle Ewigkeiten da steht, auch für uns. Dass wir nicht einfach nur sagen können, ja, das war die Gemeinde in Ephesus, sondern dass wir es alles mithören, mitlesen und wissen, das gilt auch uns, ist für uns geschrieben. Aber er sagt diese harten Worte nicht, weil seine Liebe plötzlich kühl und distanziert wird. Auch nicht, weil er sagen wollte, mit diesem einen Satz, du hast deine erste Liebe verlassen, ist alles andere vom Tisch, ist alles futsch, du hast alles zunichte gemacht. Das ist ja gar nicht sein Anliegen. Warum sollte er so etwas tun? Sein Anliegen ist immer noch Liebe pur. Sein Anliegen ist, dass er uns durchbringt, durch diese irre Zeit, Sein Anliegen ist, dass er uns krisenfest macht in dieser Zeit, dass wir ans Ziel kommen. Das ist sein Anliegen. Und deswegen muss er diesen Satz sagen, du hast die erste Liebe verlassen. Und wenn wir das verstehen, was mit der ersten Liebe ja gemeint war, das kann man bei Jeremia 2 schön nachlesen, wo es heißt, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste im Lande, da man nichts sät, da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte, wer davon essen wollte, machte sich schuldig und Unheil musste auf ihn kommen, spricht der Herr. Und gleich darauf kippt das Blatt massiv um. Was haben eure Väter doch Unrechtes an mir gefunden? An mir, sagt er. Dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte. Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr äßet seine Früchte und Güter. Ihr aber machtet mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Greuel. Das taucht wieder auf, mehrfach. Genau diese Schuld, genau diese Sünde. Warum ist es so tragisch? Es ist darum so tragisch, weil das Entscheidende, was uns mit ihm verbindet, hier in die Brüche geht, hier verloren geht, hier zumindest uns abhanden kommen könnte, nämlich das Entscheidende, was uns mit ihm verbindet, ist allein die Liebe zu ihm. Wir hängen uns ja nicht an ihn aus Gründen von irgendeiner Pflicht, weil wir müssten. Wir hängen uns nicht an ihn aus einer Angst. Ja, es gab auch Angst. Am Anfang vielleicht für manche, dass wir aus Angst zum Kreuz Jesu gekommen sind. Wir wollten nicht verloren gehen. Aber die Angst ist doch längst gewichen. Wir haben doch verstanden, dass nicht die Angst die treibende Kraft unseres Lebens sein kann, sondern der Geist der Liebe. Und dieser Geist der Liebe darf nicht mehr abreißen, darf nicht verloren gehen, nicht abhanden kommen. Es ist auch keine Moral oder irgendeine Form von Glauben, von Religiosität. Das hilft uns alles nichts, sondern die Liebe, die uns mit ihm verbindet. Und wenn die nachlässt, dann wird es eine sehr einseitige Geschichte. Seine Liebe hört nicht auf, keine Sorge. Er bricht den Kontakt nicht ab. Und möglicherweise wird er einen Engel nach dem anderen uns in den Weg stellen. Und hoffentlich sehen wir sie und verstehen wir sie und hören auf sie. Es liegt nicht an ihm, wenn wir sozusagen gegen eine Wand laufen, ins Leere gehen, ins Nichts laufen. Sondern er steht da und mahnt und ruft und lädt uns ein und sagt, was zu sagen ist. Du hast die erste Liebe verlassen. Und manche würden jetzt sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich krieg's nicht hin. Wie oft höre ich das? Ich würde gerne glauben, ich würde gerne vertrauen, ich würde ihn gerne so lieben, wie es in der Bibel beschrieben steht. Da können wir sagen, lass es. Erste Liebe verlassen meint nicht, streng dich an und reiß dich zusammen, beherrsch dich mal und guck mal, was du hinkriegst. Sondern erste Liebe verlassen heißt, seine Liebe. Und seine Liebe steht immer im Zentrum, immer im Mittelpunkt. Natürlich, es ist auch Liebe zu Jesus, meine Liebe zum Vater, meine Liebe zu seinem Wort, meine Liebe zur Gemeinde und zu seinem Volk und vielleicht sogar zu den Verlorenen und vielleicht sogar noch zu denen, die mir das Leben manchmal schwer machen. Meine Liebe, die aber ihren Ursprung nicht in mir hat, sondern die Liebe, mit der ich geliebt bin. Die Liebe, in der er mir begegnet ist, die Liebe, die ausgegossen ist in unser Herzen, die Liebe, die uns überwunden hat, die Liebe, die uns sprachlos gemacht hat, die Liebe, da könnte ich jetzt sagen, der Erzengel, der Engel des Herrn in Person steht da vor mir und sagt mir, so bist du geliebt. Ich habe dich je und je geliebt, als du noch Sünder warst oder weil du noch Sünder bist und weil du wieder in diesem Sumpf gelandet bist. Und meine Liebe ist immer noch da. Und ich vermute, ich glaube, dass wir es dann die Liebe Gottes verstanden haben, wenn wir ganz unten sind. Nicht, wenn wir ganz oben sind und sagen, ja, ich bin eigentlich auch ganz liebenswürdig. Ich finde mich ja selber schon toll. Sondern wenn ich ganz unten bin und sage, da ist gar nichts mehr. Und er sagt, und du bist geliebt. Ob das Versagen ist, ob das Sünde ist, ob das sonst irgendetwas ist, aber Lass es dir sagen, dass du geliebt bist. Und dann kommt das andere hinzu, nämlich die großen Hauptthemen, die ja immer wieder auftauchen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und nur in dieser Reihenfolge kann es gehen. Wenn das abreißt, wir können noch Jahre und Jahrzehnte weiterlaufen. Das merkt kein Mensch. Wir können fromm in unserer Reihe sitzen, Lieder singen und alles Mögliche tun, wie alle anderen auch. Nur es ist dann nicht mehr die Liebe, die uns treibt und nicht mehr der Geist, der uns treibt. Dann sind es Pflicht oder Angst oder Moral oder Religion oder Gefühl oder weil es so schön ist hier, ist auch alles ganz nett, aber das trägt uns nicht. Das trägt uns nicht. Was uns trägt, ist die Liebe Gottes. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Es geht nicht nur um die Reihenfolge der ersten Liebe, es geht um die wichtigste, um die größte, um die entscheidende Liebe, die eigentliche, die ursprüngliche. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Dass wir neu begreifen, zu welcher Herrlichkeit wir von ihm berufen sind. Zu welcher Hoffnung, sagt Paulus an die Epheser. Fragen Sie mal Ihre Nachbarn, also können Sie gleich nachher machen, zu welcher Hoffnung bist du berufen? Und manche würden vielleicht sagen, dass ich in den Himmel komme. Ist auch was. Paulus meint viel mehr. Nicht nur, dass da irgendwas doch noch kommt am Ende, sondern dass wir die Fülle sehen dürfen, die Fülle erleben dürfen. Dass wir alles erfahren und sehen, uns freuen, ihn anbeten, ihn loben, ihn preisen über all dem, was schon da ist. Und das dürfen wir sehen und uns freuen. Und dann fängt es Strahlen an. Dann fangen wir an, vielleicht ein bisschen schwach, aber immerhin zu leuchten, dass es andere sehen können. Wenn die Liebe nicht da ist, dann strahlt nichts mehr. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Da, wo der Engel davor stand, ja, wo kein Zugang mehr war, wo einfach Schluss war für uns, dieser Zugang ist nun wieder frei. Ich darf kommen und darf essen von den Früchten von diesem Baum des Lebens. Nicht nur einmal in meinem Leben, sondern ich darf jeden Tag kommen und erleben, wie reich ich bin. Nicht die erste Liebe verlassen, sondern umkehren, so schnell es geht, auf kürzestem Wege. Buße ist nichts Negatives. Buße heißt immer, ich orientiere mich neu und ich weiß, wo es lang geht. Ich bete noch. Herr Jesus, und so dürfen wir auch an diesem Morgen vor dir stehen und wir sehen unser eigenes Leben und wissen, wo wir stehen und wie das manchmal geht, wie wir unsere eigenen Wege gehen, wie wir uns entfernen, wie wir viele Ideen und Gedanken haben. Und du rufst uns an diesem Morgen neu zu dir, dass wir auf dich sehen, auf deine Wunder, die du getan hast an uns und für uns, dass wir auf dein Kreuz sehen, dass wir auf die Erlösung sehen, auf dein Heil, auf deine Kraft, auf deine Herrlichkeit und dass wir verstehen, wozu wir berufen sind und dass wir uns daran freuen dürfen, dir nachfolgen, uns an dich hängen dürfen und erleben, wie überreich wir schon jetzt beschenkt sind und dass du uns noch viel reicher beschenken wirst, wenn wir einmal vollkommen und untadelig bei dir sein werden. Danke, dass wir eingeladen und gerufen sind. Danke, dass wir umkehren dürfen, wo sich etwas anderes eingeschlichen hat, wo uns Dinge wichtig geworden sind, die so unwichtig sind. Danke, dass du in großer Geduld uns nachgehst. Und danke, dass wir auch bekennen dürfen und dass wir Menschen haben, die mit uns in die Stille ins Gebet gehen und die uns helfen, den Weg wieder neu zu finden. Lass das auch an diesem Morgen in unserem Leben geschehen. Wir geben dir darüber alle Ehre. Und in deinem Namen beten wir miteinander. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.